Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin meistens beim wissenschaftlichen Publikum, aber ich möchte gerade, wenn man über Familie spricht, auch mit denen mal sprechen, die oder da vortragen, die mit der Familie tagtäglich zu tun haben. Das scheint mir auch noch sehr wichtig. Sonst die Wissenschaft bleibt so irgendwie immer unter sich. Ich werde es hin und her gehen, deswegen haben wir das Mikrofon jetzt so genommen. Zwei Fotos hier, da sieht es nicht so gut. Wer den Vortrag von Professor Keller gesehen hat, wir haben jetzt das klassische Bild da oben, Kleinfamilie, lachende Kleinfamilie, glücklich lachende Kleinfamilie mit zwei Kindern, idealerweise ein Junge und ein Mädchen. Und da rechts unten, da haben wir sozusagen eine Vorstellung, eine erste Vorstellung davon, wie das woanders aussieht in matrilinearen Gesellschaften. Da geht es eben, Familienbegriff ist ein anderer und Sie sehen schon, es geht um Mutter, es geht um Kind und es geht um Großmutter, es geht um Arzt. Sie kennen die Matroschkas, oder? Die russische Matroschkas, diese Linie von Tochter zu Tochter. Das Problem, der Herr mein Herr Vorredner hat schon davon gesprochen, die Familie ist unter unglaublichem Stress. Es gibt sozusagen Erosionserscheinungen, ich sage nur 50% Scheidungsraten und. Das hat ganz viele Gründe und die sind nicht nur auf individueller Ebene, nur auf erzieherischer, sondern auf politischer Ebene, auf Arbeitsebene. Darüber werden wir einfach auch sprechen. Es geht also um das Leiden der Einzelnen im Familiengefüge. Mütter, Kinder und Väter. Es geht darum, das haben wir auch als Schlagwort immer wieder, es geht um das sichere Aufwachsen der Kinder. Und ich habe lang dazu geforscht und kann sagen, Politik und Reproduktion ist mein Thema. Vaterschaft, Mutterschaft, Familienpolitik und. Ich war lange in der Demografie, ich habe sehr viel in Wien gearbeitet. Der Zugang und die Theorie dahinter eine ganz andere war, das ganze Denksystem ein ganz anderes war. Wir werden darüber sprechen, was ist das Problem mit der kleinen Familie, was meine ich damit? Dann über, ich nenne es die politische Familienrhetorik, also wie wird in der Politik über Familie gesprochen? Das ist die Vereinbarkeitsfrage primär, gibt noch andere, aber Vereinbarkeitsfrage, die ganze Frage der Ökonomie, also wo geht das hin? Ich nenne es dann, kommt die Vereinbarkeitslüge, habe mal einen Artikel dazu geschrieben, warum ich das so meine. Und nachher gehen wir zum matriarchalen Verständnis von Familie. Was ist das überhaupt? Also das kommt auch schon in der Begriffsklärung. Wovon reden wir? Was meine ich mit Matriarchat und Matriarchat? Matriarchat, Mutterschaft, Vaterschaft und dann auch ein bisschen Beispiele dazu. Und am Schluss kommen wir dann, warum leiden wir? Was ist das Leiden an den hiesigen Verhältnissen, das mal wirklich zu benennen? Und am Schluss, was können wir davon lernen oder können wir überhaupt was davon lernen, wenn wir woanders hinschauen? Ja, meine These ist jetzt folgende. Unser Begriff von Familie ist zutiefst ideologisch. Also wir können über Familie schon fast nicht mehr anders sprechen, deswegen ist es auch parteipolitisch so stark besetzt, dass wir immer entweder sagen, die Rechten, die Konservativen oder die Linken was dazu. Man kann, auch ich, auf den Vorträgen sagen, ich spreche keiner Partei, sozusagen für keine Partei, sondern das sind Erkenntnisse und auch kritische Erkenntnisse. Ja, es ist auch was anderes, ob man jetzt angeblich neutral. Dazu muss ich auch sagen, es gibt keine neutrale Wissenschaft, selbst wenn, da gibt es einen starken Streit, objektiv, subjektiv. Sie ist immer subjektiv. Auch wenn ich mir den Forschungsgegenstand von mir aussuche, ist das noch eine subjektive Wahl. Sie ist ideologisch konstruiert, sie basiert auf einer bestimmten historischen Entwicklung und sie produziert eine Vielzahl von Problemen. Das heißt, wir müssen sie hinterfragen, das ist unerlässlich, am Blick auf andere Gesellschaftsordnungen legen und wir werden es nachher auch sehen, es geht immer mit einer Ökonomiekritik einher. Ohne Kritik am Wirtschaftssystem kommen wir nicht von der Familie. Also nur von Familie zu sprechen, wir haben es vorhin gehört, auch von Herrn Stahler, geht nicht, ja? Ist unmöglich, weil die Existenzsicherung ja gleichzeitig immer stattfinden muss, während Familie geschieht. Das gelingt nur den oberen 5%, die ohne Berufstätigkeit leben können. Ausgangsfrage ist also, wie kann ich Kindern ein sicheres und ruchloses Aufwachsen ermöglichen? Da haben wir auch von Professor Keller gehört, überhaupt über Sicherheitsbegriff, der ist natürlich auch ganz anders in verschiedenen Kulturen. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns jetzt halt in den hiesigen Breiten, aber auch da kann man darüber reden, was ist das überhaupt? Was bedeutet Kindheit, was bedeutet versorgen müssen, was bedeutet überbehüten und was bedeutet, ich muss meinem Kind alles ermöglichen, also dieser Druck, den Familien und vor allem die Frauen inzwischen haben. Und wie geht es den Erwachsenenfamilien? In einer Familie sind ja mehrere Generationen, mehrere Geschlechter, die mit ganz unterschiedlichen Interessen sind, die aus unterschiedlichen Ausgangslagen kommen, unterschiedliche Bedingungen haben, unterschiedliche Interessen. Wie geht es überhaupt zusammen? Begriffsklärung Familie. Also historisch gesehen, wir haben alle Geschichtsunterricht gehabt und wir wissen, Griechenland, Rom hat es begonnen mit diesem ganzen Familienbegriff. In Griechenland war das aber noch so, Familie und Oikos waren eine Einheit. Also Ökonomie kommt ja auch von Oikos, das heißt, Ökonomie heißt Oikos Nomos, die Rede vom Haushalt, der, also Ökonomie im ursprünglichen Sinne heißt, mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Davon, von diesem Ökonomiebegriff sind wir schon lange weit entfernt. Ich würde Ökonomie jetzt als bezeichnen als dem komplett dem Prinzip der Profitmaximierung unterworfen. Das hat mit Versorgung nichts mehr zu tun. Deswegen weigern wir oft schon von Ökonomie zu sprechen. Das ist einfach ein ganz eigenes Finanzkapitalismus-System, das mit der Versorgung wenig zu tun hat. Und das ist ganz wichtig eben zu verstehen, warum die Arbeit, die Arbeitszeit ist ja nur eine Ausgeburt dieser ökonomischen neuen Wirtschaftsidee. Ja, warum wir an der Arbeitswelt so dermaßen leiden. Ja, hierarchische Verhältnisse, aber auf der anderen Seite auch die Familie ist damals schon sozusagen begonnen worden, der Pater Familias, den kennen wir alle in Rom, es ist zutiefst hierarchische Verhältnisse von Anfang an, also der Pater Familias stand der Familie vor, alle, also Frauen, Kinder und Sklaven waren ihm unterworfen. Das ist sozusagen der Ursprung des Familienbegriffs. Ja. Und bis in die 1970er Jahre hatte das Familienrecht, das war immer noch, also das österreichisch-deutsche Familienrecht, basiert auf dem römischen Recht gegolten, nämlich er ist der Haushaltsvorsitzende, der entscheidet über alles. Erst mit der Familienrechtsreform sind die Frauen rechtlich gleichgestellt worden. Das war ein großer Einschnitt. Ja. Ab da sind auch die Sorgerechtsdinge anders verhandelt worden. Frauen konnten, haben kein Sorgerecht gehabt. Frauen mussten ihren Ehemann fragen, ob sie arbeiten dürfen. Frauen durften nicht reisen. Frauen und. Das kann man sich auch schon mal vorstellen. Aber das war eben natürlich das Werk der Frauenbewegung. In den 70er-Jahren, flächendeckend über Europa, Amerika, hat sich das sehr geändert. Dann das mit Größe der Familie, wir glauben ja immer, dass, also das mit der kleinen Familie da irgendwie vom Himmel gefallen ist es nicht. Da streiten sich aber auch die Historiker, weil das Märchen von der Großfamilie, so stimmt auch wieder nicht. Ja. Das gab Großfamilien, aber es war immer sehr schichtspezifisch. Das heißt, die Oberschicht hat in größeren Familienverbänden gelebt, Bauern haben auch immer ganz eigene Familienstrukturen gehabt. Es gab Heiratsverbote, also der älteste Sohn den ganzen Hof erbt, haben die Jüngsten gar nichts bekommen, haben sich als Knechte verdingen müssen, haben auch nicht heiraten dürfen. Also Heirat war ja eigentlich ein Privileg. Und in der Arbeiterschaft war es auch wieder anders. Die Arbeiterschaft hat nach wie vor immer sehr relativ hohe Kinderzahlen und die Oberschicht. Also es ist, die Demografen sprechen immer von dieser U-Kurve. Oberschicht hat eine große Kinderzahl und die Unterschicht hat eine große Kinderzahl. Die Mittelschicht ist eben da unten. Und auch, also jetzt Verständnis von Kleinfamilie ist tatsächlich wirklich sehr neu, ist aus dem letzten Jahrhundert. Vorher war das viel variabler, flexibler, Generationen, zumindest in der Weise noch viel mehr verbunden, wie man es in Südeuropa sieht, aber das löst sich eigentlich auch schon auf, weil auch die Italienerinnen müssen arbeiten gehen und können dann nicht mehr auf den Nachwuchs aufpassen. Wissenschaftlich gesehen gibt es keine einheitliche Definition von Familie. Die Demografen sagen, ja, und die Statistiker vor allem orientieren sich an der Haushaltsgröße. Ja, also wie viele leben im Haushalt, bei diesen ganzen Befragungen. Ja, die Familiensoziologen, die sind schon viel weiter und die sind da vertikalen, sagen sie, horizontalen Gefüge, sprich die Generationen und horizontal. Ja, vertikale Generation und horizontal Vater, Mutter, Kind, aber auch zum Beispiel Geschwisterbeziehungen. Also es ist nicht so, dass die Familiensoziologen immer nur zu Kleinfamilien forschen. Aber in der Familienpolitik und in dem, wie wir darüber sprechen, ist ausschließlich die Kleinfamilie vorhanden. Und das reproduziert sie sozusagen auch unentwegt. Und jetzt kommen wir Begriffsklärung Patriarchat, was meine ich da damit? Ja? Patriarchat ist etwas, was die erste, also die zweite Frauenbewegung, die erste Frauenbewegung. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen über den Feminismus sprechen, weil die Herren Vorredner auch immer wieder davon gesprochen haben, aber es gibt den Feminismus nicht. Es gibt auch nicht die Geschlechtertheorie. Es gibt viele, viele, viele Ansätze. Feminismus als Bewegung hat sich eigentlich auch zerbröselt. Und ist sozusagen rudimentär vorhanden. Manche Ansätze haben sich aber durchgesetzt, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Jetzt Patriarchat zum Beispiel hat die zweite Frauenbewegung, davon hat die zweite Frauenbewegung gesprochen, die war 60er, 70er Jahre, manche mögen sich an sie noch erinnern. Die hat Definitionen, sind da ältere Definitionen von der Frau Lerner oder Frau Weilby, die sagen, die kommen besonders aus der Soziologie und also das ist sozusagen ein Begriff, der wird schon kaum mehr verwendet, auch in der feministischen Bewegung. Nicht mehr so wie damals eine Bewegung, die ja sehr stark da war, die sehr viel durchgesetzt hat, was damals ganz eindeutig Ungleichberechtigung war. Aber es gibt in der Bewegung und in der Theorie ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Ja? Also es gibt die Gleichheit, den Gleichheitsansatz, es gibt den liberalen Feminismus, es gibt den Differenzfeminismus, den Ökofeminismus, den radikalen, den Queer-Feminismus und. Ja? Durchgesetzt in der Politik hat sich diese Gleichheitsposition. Ja? Und die ist halt immer böserweise dazu gleich wie ein Mann. Also wohin gleich? Nicht? Die Gleichheitsposition stellt die Ziele nicht in Frage und das ist das Problem. Wenn wir sagen Gleichheit und wir wollen jetzt auch ins Militär, ich lebe seit 4 Jahren in den USA, da ist inzwischen als Erfolg gewertet worden, dass Frauen jetzt wirklich direkt, also konnten immer schon in die Armee ist ein riesiger Geschäftszweig in Amerika, das habe ich von hier aus nicht gewusst, aber dort hat wirklich jeder Zweite jemanden im Militär oder hatte. Und Frauen sind jetzt zugelassen direkt in die Front. Also Frauen dürfen jetzt auch schießen. Und sie dürfen auch töten.
Und getötet werden.
Bitte?
Und getötet werden.
Und getötet werden natürlich auch. Also Frauen auch ins Militär, Frauen auch in Geschäftsetagen, Frauen auch in den Finanzkapitalismus, der die Wall Street uns 2008 diesen fürchterlichen Zusammenbruch beschert hat. Frauen dürfen jetzt da überall hinein, aber ich nenne diese Frauen eben die patriarchalen Frauen. So wie es auch Männer gibt, die sich dezidiert dieses Systems nicht unterwerfen wollen, was schwer genug ist, wir werden es noch bei der Väterdiskussion sehen, und diese Männer nenne ich die matriarchalen Männer. Also es gibt patriarchale Frauen, die, jede Frau von uns hat das zu berichten, wir haben weibliche Chefin oder weibliche Kolleginnen und es ist schwerer mit ihnen zusammenzuarbeiten als mit einem Mann. Also dieses unglaubliche Konkurrenzdenken, dieses aus dem Weg, hier bin ich, ja, also diese ganzen Prinzipien des Patriarchats, die da sind, Hierarchien, also es muss immer ein Oben und Unten geben, eine Vorstellung von, dass es kein Oben und Unten gibt, und eine Herrschaft über, ist dem Patriarchat komplett fremd. Das heißt, wir müssen, wie eine Kollegin von mir auch immer sagt, die Männer ziehen die Frauen auf ihr Niveau herunter. Und wo ist das, wie ist das Niveau? So wie Adorno gesagt hat, im System gibt es immer um Geld, Macht und Moral. Ich würde dazu sagen, es geht auch um Sex. Das heißt, es geht dauernd darum zu suggerieren, in der Arbeitswelt, man muss realisieren, man muss, Mann, Frau muss Karriere machen, Mann, Frau muss dem Geld hinterherrennen. Das ist alles, was das System zu bieten hat. Wenn wir dann klagen und sagen, ja, die Familie hinten nach, ja. Das ist aber nicht neu. Also das geht jetzt nicht nur mit dem Finanzkapitalismus einher, sondern diese Prinzipien hat es immer gegeben. Leider sitzen die ihm alle auf. Oder viele von uns auf. Das meine ich auch mit Gehirnwäsche. Das ist auch das. Das ist diese durchgängige Vorstellung, diese Ideologie, es ist ein Glaubenssystem. Weil wir können jederzeit sagen, wir glauben nicht mehr daran. Das ist schon schwer, weil es war vorher eine Frage zu Revolution vergangen. Ein damals gesagt, na was tun wir denn jetzt? Wir können sehr wohl uns verweigern in dem System. Das ist am Anfang schwer. Ja. Man kann zum Beispiel, das sage ich zur Vaterschaft, ja, es ist für Väter ganz schwer, rauszukommen aus diesem System der Erwerbszentriertheit, weil es wird vorausgesetzt, jeder Mann will Karriere machen. Und wenn er das nicht tut, und wenn er sagt, jetzt ist es vier, ich gehe jetzt mein Kind abholen, und zwar immer, dann wird er Probleme haben. Weil es geht auch einher mit einem bestimmten Bild von Männlichkeit. Und das Bild von Männlichkeit ist eben das. Ich muss Karriere machen, deswegen ist erwiesenermaßen auch jeder Vater nach der Geburt eines Kindes arbeitet mehr. Ja? Während das Arbeitspensum, also Erwerbspensum der Frauen rapide sinkt, also die Traditionalisierung setzt das sofort ein. Aber nochmal zurück zum Patriarchat. Also ich verwende diesen Begriff, weil das geht für mich viel weiter. Also Patriarchat durchzieht alle Strukturen. Also Politik, Ökonomie, Familie, wo auch immer wir uns aufhalten, sind sie patriarchalen Prinzipien unterworfen, werden aber oft nicht als solche benannt. Frau Professor Weyrauch hat dann eine neue Definition entwickelt. Sie sagt, es ist die Negation des Matriarchats. Wenn wir dann drauf kommen, eben Patriarchie. Arche hat mehrere Bedeutungen griechisch. Das heißt, Pater, der Vater herrscht. Ja, es geht um Herrschaft. Er will sich selbst zum Ursprung erklären. Also das ist sehr gut sichtbar in der Reproduktionstechnologie. Vielleicht können Sie auch noch an das erste bei Tortenkind erinnern in den 80er Jahren. Da haben dann die Ärzte sich präsentiert als die Väter dieses Kindes. Also ich entmachte die Mutter, ich ersetze sie technisch. Die Technik ist überhaupt die Methode des Patriarchats. Wir hinterfragen auch die Technik viel zu wenig. Wir ergeben uns Gott ergeben, na, die Technik geht halt dahin. Ja? Erwiesenermaßen kommt das, was wir in technischer Entwicklung haben, in ganz, ganz stark, also ursprünglich aus der Militärindustrie. In den USA, also ich lebe jetzt seit 3-4 Jahren in den USA, und ich sehe sozusagen die Zukunft Europas. So, Amerika sind ungefähr 20 Jahre voraus, was die Technik oder die Art des Arbeitslebens betrifft. Und es ist nicht lustig. Also, man kann sich da Beispiele vornehmen, oder man könnte dann sagen, Europa könnte doch andersrum. Ja? Nebenbei ist es immer eine Einbahnstraße. Wir schauen immer, was die Amerikaner tun, also wissenschaftlich, politisch. Umgekehrt schauen sie nie, was Europa macht. Ihr habt gerade kürzlich wieder Diskussion gehört, sie wissen es auch nicht immer und sie wollen es auch nicht wissen. Matrilinearität wird ersetzt durch Patrilinearität. Das heißt, der Muttername, das vorher das logische Prinzip, Matalina ist sozusagen Mata Semper Zata Est, die Mutter ist immer sicher, der Vater nicht. Ich habe mir angeschaut, Gesetzestexte wie mühselig, die erklären, der Vater, naja, das Kind ist in der Ehe geboren, ist wahrscheinlich das von diesem Vater. Nehmen wir jetzt mal an, das ist der Vater. Es ist im Prinzip nur eine Annahme, nur juristisch halt sehr verklausuliert. Regeln und Prinzipien werden auf den Kopf gestellt, Krieg gilt das gut. Also in Amerika ist das unglaublich. Diese Heldenverehrung, die Soldatenverehrung, am jedem Flughafen kommt man hin, welcome our heroes. Krieg ist gut, Friedensbewegung ist komplett aus dem Ding geschlagen, gibt es nicht mehr. Also jeder, der Friedensbewegung ist naiv, ist dumm, ist wirklich schuldig als national, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber dort ist es so, dass man als Verräter darstellt. Teile und Herrscher, also im Prinzip, dass die Römer schon beherrschten, zum Beispiel teile die Mütter, teile sie, isoliere sie in kleinen Familien, damit kannst du sie viel besser beherrschen und kann viel besser Vorschriften machen. Männliche Erfindungen gelten als die einzig wahre Schöpfung. Also die Technik, das sind wirklich die Kinder, sie nennen sie auch so. Die Atombombe hat ja auch geheißen, we have a boy. Also sozusagen dieses Kreieren wollen männlich. Mater Arche, so jetzt im Unterschied dazu, das ist das Matriarchat. Mater Arche, also Arche hat drei verschiedene Bedeutungen. Und die eine heißt Herrschaft und die andere heißt Ursprung. Es heißt nichts anderes als die Mutter am Anfang. Es geht nicht um Herrschaft. Matriarchate gibt es weltweit, nicht in Europa, aber in allen anderen Kontinenten. Also, wir werden uns das genau anschauen. Es gibt Gesellschaften, die matriarchalien oder zumindest Muster davon haben oder matrilinear leben. Sie sind kleine Gesellschaften meistens, die innerhalb matriarchal organisierter Staaten sind. Ja, die sind zum Beispiel die Mosul und Südchina. Natürlich leben sie in China. Oft haben sie aber viele Autonomie noch, zum Beispiel oder die Minangkabau, die sind dann Indonesien aus Sumatra, gehören zu Indonesien, Indonesien ist muslimisch. Nichtsdestotrotz behalten sie sich noch als kleine Gesellschaft gewisse Autonomie, ja, die sie da vertreten, so wie sie eben leben. Sie sind auch meistens typisch, man sieht jetzt schon, Familie, das ist ja nicht autonom, sie leben in Subsistenzgesellschaften, meistens. Das heißt, sie verfügen über eigenes Land, sie verfügen über eigene Landwirtschaft. Land ist nicht Eigentum, Land gehört dem ganzen Clan, der ganzen Gruppe. Der Familienbegriff ist anders, da gibt es keine kleine Familie. Und politisch leben sie in Konsensgesellschaften. Das führt jetzt zu weit zu sagen, aber sie haben auch ein politisches System, das geht immer darum, dass jeder gehört wird. Und jeder Kreis, jede Familie beschließt etwas, das dann nach außen getragen wird, auf die nächste Ebene, auf die nächste und auf die nächste Ebene. Aber es ist nie so, wie wir haben die repräsentative Demokratie. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben überhaupt keine direkte Demokratie in einer Form. Wir können nur Repräsentanten wählen. Ihnen ist es ganz wichtig, dass jeder und jede gehört wird. Sie leben in Asien, das sind die Mosul, Minangkabau. Die Mosul sind schon sehr, sehr gut erforscht. Es gibt inzwischen wirklich zahlreiche Literatur, und zwar die Mosul besonders, die Minangkabau in Afrika, die Ashanti heißen sie, glaube ich, die Kabylen, das sind auch die Tuareg, diese ganzen Berbervölker in Nordafrika, und in Amerika Yucatan, das ist diese kleine Südinsel in Mexiko, die Seneca-Indianer, auch überhaupt viele Indianerstämme, so noch vorhanden, so nicht ausradiert komplett und so nicht dem Alkohol komplett verfallen in den Reservaten. Literatur dazu habe ich ein bisschen angegeben, da gibt es wirklich sehr viel, wo man nachlesen kann, wenn das interessiert. Vietnam, Rot, Shan Shandu, die selbst Chinesin, Malika Grashoff ist selbst eine Berberin, hat darüber geschrieben, Regiri Sande hat über die Minangkabau geforscht. So, jetzt fangen wir an mit dem Problem der Kleidung. Wieso reden wir überhaupt drüber? Wir müssen ja nirgendwo anders hinschauen, wenn es uns so gut ginge. Also ich beschäftige mich seit, kann ich sagen, 25 Jahren mit dem Thema. Natürlich arbeitet das immer, ich schreibe gerade wieder ein neues Buch, es arbeitet und man gewinnt immer neue Erkenntnisse. Das, was ich bald verstanden habe, die Problematik dieses In-Einsetzens der Paarbeziehung, also diese Ebene der Paar, die Psychologen sprechen von der Paarebene, und das Aufziehen von Kindern, dass man das in eine einzige isolierte Einheit sperrt. Ja. Das ist schon mal ein Problem, weil die romantische Liebe ist ein Mythos. Ich muss sie leider alle enttäuschen. Nämlich die ewige romantische Liebe, an die heute junge Männer und Frauen ungebrochen glauben. Es tut mir leid. Es sind 50% von Scheidungen, 30% werden geschätzt, funktionieren aus ökonomischen oder sonst irgendwelchen Vernunftgründen. 10-20%, wenn es hochgeschätzt sind wirklich Paare, die einander lieben bis zum Ende. Es ist ja so, die Lebenserwartung ist ja unglaublich gestiegen. Ich meine, im Mittelalter ist man mit 40 gestorben, fast aus. Jetzt ist es so, man muss sich einander noch mit 80 lieben, wo beide schon Pflegefälle sind. Dann muss der eine überhaupt nur noch den anderen pflegen. Ist das Liebe oder ist das Pflegefeindnis? Oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ja. Wie soll man denn das bezeichnen? Oft ist es eben schlicht, weil keine anderen Alternativen existieren, so dass viele in der kleinen Familie zusammenleben, weil es gibt sie nicht. Also in den 70er Jahren haben sie zwar erste Lebensformen entwickelt, ja, dass sie gesagt haben, zum Beispiel kaufen ein Haus, Familien kaufen ein Haus, erziehen Kinder gemeinsam. Es gab oder Kommunen, Generationenhäuser, haben wir auch gehört, das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich meine. Es geht mehr um die Bindung der Generationen, aber weniger um das gemeine Aufziehen von Kindern. Aber auf jeden Fall, dass man für den Mythos der ewigen romantischen Liebe geht, das ist wurscht, ob hetero oder homosexuell. Ja? Das glauben beide. Statistisch ist es widerlegt. Das andere ist Marginalisierung und Isolierung von Alleinerziehenden. Ich muss dazu sagen, aber viele verheiratete Frauen sind durchaus auch Alleinerzieher. So ist es nicht. Die Alleinerzieherinnen können halt oft dann alle 2 Wochen zumindest frei haben. Aber die können gar nichts. Ja. Und also es ist so, Väterforschung habe ich auch viel gemacht. Es ist grundsätzlich mal so, die Meinung, die Einstellung der Väter zu Kinderziehung hat sich massiv verändert. Ja? Also sie wollen ja alle und sie wollen unbedingt Kindergeld und sie wollen sich beteiligen, sie wollen aktive Väter sein. Sie haben ja die fürchterlichsten Vorbilder, ja? Das ist auch schlimm. Väter haben kaum aktive, präsente Väter selbst gehabt. Sie sind ja selber orientierungslos irgendwie, aber sie sagen, wir wollen es anders. Die Fakten sprechen eine komplett andere Sprache. Da sind 10-20%, kann man sagen, sind die neuen Väter. Und ich würde gemeinerweise auch hinzufügen, diese Väter, ich nenne sie die Kümmerer, die hat es immer gegeben. Also auch wenn sie früher nicht erwünscht waren und nicht mal einen Kinderwagen schieben haben dürfen und so weiter, aber die sich wirklich interessiert haben für das Wohl und Weh ihrer Kinder, nämlich tagtäglich, die hat, gibt es eine lange Tradition, die waren aber immer wirklich stark in der Minderheit. Das heißt, viele Frauen sind, wurscht, auch mit Partner oder ohne, alleingelassen. Also wenn sie dann Glück haben, haben sie ein soziales Netz an Familie, an Freunden oder sonst irgendwie, oder die Kinderbetreuung, eben meistens verhandeln die Frauen mit dem Staat um die Betreuung, ja? Und nicht mit dem Partner. Sie sind dann halt oft, also viele sind, besonders am Anfang, man weiß das ja, wie verletzlich, wie schwierig das ist, die Umstellung gerade von 0 auf 1 Kind. Und es gibt ja in vielen Kulturen diese Tradition der 40 Tage, da wird die Mutter betreut, nicht nur das Kind, die Mutter wird betreut. Und dann heißt es immer, naja, diese beginnende Depression gleich nach der Geburt. Ja, wenn Mutter nicht schlafen kann ein Jahr, dann wird jeder depressiv. und dann da funktionieren muss. Das heißt, das ist ja alles furchtbar schwierig und jeder rettet sich quasi in diesem isolierten Dasein oder hat das Gefühl, nur ihr passiert das, ja? Also diese Vereinzelung. Und also ich halte es für grob fahrlässig. Die Gesellschaft will Kinder, lässt die Mutter dann aber letztlich allein damit. Dann diese ganze Überlastung, wir haben jetzt davon gesprochen, Arbeitswelt, werden wir drauf kommen, besonders berufstätige Mütter, ob in Partnerschaft oder nicht, also dieses zu viel, schlicht und einfach, es wird einfach alles zu viel und mit einer größeren Zahl von Kindern daher. Also die Demografen forschen ja den ganzen Tag auf und nieder, Geburtenrückgang, wenn wir an und drauf kommen, warum? Warum bekommen sie keine Kinder mehr? Weil das Ganze einfach nicht mehr zusammengeht. Auch etwas, was Frauen tun, irrsinnig viel, um ja diesem Vorwurf zu entgehen, denn diese Anschuldigung schlechte Vater, das gibt es nicht. Ja? Auf der anderen Seite gibt es nicht. Und dazu muss man sagen, der deutschsprachige Raum ist gerade besonders halt da drauf. Ja? Also Deutschland, Österreich scheint, Mutter muss 3 Jahre daheim bleiben, weil sonst Rabenmutter oder sonst irgendwie haben eben diese ganze außerhäusliche Hintergrund. Das ist wieder ein ganz anderes Problem, aber diese Idealisierung, sie muss perfekt sein und und gleichzeitig eben jede Schuldzuweisung. Also jeder Erwachsene von uns liegt auf der Couch dann und schuldet die Mutter. Ne? Also entweder war sie zu wenig da oder zu viel, also übergehört zu wenig, irgendwas hat nie gepasst, die Mutter liegt mit auf der Couch und wird ihr Leben lang verantwortlich dafür sein für alles. Für alles, was mit dem Kind schief geht. Essstörungen, Drogen, Schulabbruch und. Hohe Scheidungs- und Trennungsraten, das ist auch etwas, was einfach ausgeblendet wird oder anders interpretiert, na, die bemühen sich zu wenig. Das ist halt auch, also es ist, warum Scheidungs-Trennungsraten gibt es auch vielerlei Studien dazu, aber schlicht jetzt mal statistisch gesehen, es gibt sie, ja, und zwar sind sie hoch. Und die Scheidungskinder, gibt auch ganz, ganz viele Untersuchungen dazu und damit mit der Drohung Scheidungskind leidet, aber dann werden ja viele auch bei der Stange gehalten, also weiter bei der Ehe. Und dann die ambivalente Rolle der Väter. Ich habe die Väter wirklich, ich habe mich sehr bemüht, ich habe gesagt, wo sind sie jetzt, die Mütter? Ich habe mich auch mit den Müttern beschäftigt und gedacht, ja, wo sind sie jetzt, die Väter? Und ich habe dazu auch mal ein Buch gemacht mit der konkreten Forschungsfrage auch, warum, also es gibt Studien, dass innerhalb eines Jahres haben nur noch 50% der Väter überhaupt Kontakt zu ihren Kindern. Das war so unsere Ausgangsfrage, warum? Da sieht man halt, Sie wissen wahrscheinlich von der Väterbewegung, die beschuldigen die Mütter mal aus. In erster Linie, sie entziehen ihnen das Kind. Und die Väterbewegung hat inzwischen unglaublichen Einfluss auf die Gesetzgebung. Unserer Studie nach ist das nur ein Grund. Ja? Das kann sein, die hohen und langen Gerichtsverfahren. Es kann sein, Mutter enthält, es kann sein, Gewalt. Es kann sein, neue Partnerin, es kann also eine X oder eine Großzahl von Gründen sein. Also es ist nicht so, wie die Väterbewegung das darstellt. Das andere ist, es wurde jetzt politisch, wir haben zum Beispiel sehr den Vatermonat in Österreich ist propagiert worden, immer mit diesem, ein echter Mann steht im Vaterkreis mit so einem muskelbepackten Mann und er trägt halt so das Kind und so, also echte Männlichkeit, steht mit Vater. Vatergeld, also dass er diese Zeit nimmt einher. Ja, Hammer. Und ich habe gerade die Jubelmeldung des Ministeriums gelesen, des Deutschen, dass doch viel mehr Väter jetzt dieses Kind Elterngeld nehmen. 40% laut dieser Broschüre. Natürlich nehmen sie halt das Kürzere. Ja? Also sie nehmen 40%, die das nicht nehmen, das sind diese 2-3 Monate. In Schweden ist das nämlich ein ähnliches Phänomen, da sagen es dann immer, die Männer gehen immer, wenn gerade Elchjagd ist. Also sie nehmen dieses eine Monat, das sogar der Präsident, ja, in Schweden hat einen Monat Papa-Monat genommen und hier habe ich hier auch schon ähnliche Anschuldigungen gehabt. Ich das will ich nicht sagen, dass das so stimmt. Aber also sie nehmen, wenn Väter nehmen, eben ganz typisch, nehmen es, wenn es verträglich ist, also arbeitsverträglich, 2 Monate kann man aussteigen, ohne riesige Einschnitte dann in den Chancen, also dass man Karriereschritte nicht mehr machen kann. Also sie sind nach wie vor erwerbszentriert. Und auf der anderen Seite gibt es aber inzwischen natürlich eine neue Generation von Müttern, die sagt, ich will aber am Baden, der präsent ist. Das heißt, es zerreißt die Männer zwischen diesen Ansprüchen von daheim und von und politischerseits. Das ist völlig ungelöst. Ja. Noch auch Rolle Stiefväter, Stiefmütter wird immer wichtiger, weil hohe Scheidungsraten, weiß man auch, geht nicht konfliktlos, ist nicht zum Teil nicht förderlich für die Kinder. Und dann Probleme physischer oder sexueller Gewalt, väterlicher Bezugspersonen. Oft sind ja auch Scheidungen einfach aus Gewalt. Gewalt in der Familie ist nach wie vor existent, das ist immer noch ein sehr großes Problem. Man sagt auch, es ist immer noch die Familie ist der gefährlichste Ort für Frauen und Kinder. Das hat sich nicht so sehr geändert. Es war nur, die Frauenbewegung hat das in den 70er halt erstmals angesprochen. Man hat früher gar nicht davon gesprochen, es war ja alles ganz und gar tabuisiert. Also worüber redet jetzt die Politik? Lange, 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 besonders im deutschsprachigen Raum, Südeuropa, Osteuropa haben die Geburtenzahlen mehr oder weniger dramatisch nachgelassen. Also es ist so, man kann es auch so sagen, sie sind im deutschsprachigen Bereich auf niedrigem Niveau, gleich bei einem niedrigen Niveau, bei 1,4, was ich zuletzt im Kopf habe. In Osteuropa und in Südeuropa sind sie schon auf 1 gesunken. Die höhere haben, sind die Skandinavier, alle englischsprachigen Länder, Frankreich. Und es ist aber dermaßen widersprüchlich. Ja? Also man muss sich vorstellen, in England gibt es überhaupt keinen, also ganz wenig öffentliche Räume. In den USA das ist ja im Prinzip also wirklich alles privatisiert. Nichtsdestotrotz haben sie höhere Geburtenraten. Also die machen das alle mit Nannies. Das ist sozusagen ganz selbstverständlich. Und dann erst Kindergarten, das nennen sie alles School. Auch Kindergarten ist alles School. Und während aber in Frankreich gibt es eine, und Frankreich und Schweden verfügt über eine sehr ausgebaute Familienpolitik, so ähnlich wie bei uns, einfach relativ viel Kinderbetreuung, weil man immer sagt, wie ist der Schluss? Also der Schluss ist nicht ein automatischer viel Kinderbetreuung, viel Familienpolitik, hohe Kinderzahl. Das funktioniert so nicht. Ist aber, das sagt die Familienpolitik so nicht, aber sie spricht ja auch nicht von Bevölkerungspolitik, das tut man hierzulande auch nicht mehr, weil das solche Anklänge hat. Aber ich habe mal eine deutsche Broschüre da gelesen, da war schon geburtenbewusste Bevölkerungs- oder bevölkerungsbewusste Geburtenpolitik, so hat es geheißen. Ja. Und da merkt man dann schon, was dahinter ist. Also die These wäre jetzt, hätten wir höhere Geburtenraten, wird die Familienpolitik wäre niemals dermaßen prominent. Ja. Und auch der ganze Hang hin zur Ganztagesbetreuung und so weiter, das wäre alles nie so massiv. Schlagworte sind Vereinbarkeit von ihrem Beruf, Wahlfreiheit, liberale Position, also die wollen ja alles. Liberale Position ist die, die wirklich an diese freie Wirtschaft glauben, die will alles, was irgendwie der Wirtschaft nützlich sein könnte, das nennen sie dann halt Soft Skills, irgendwie anpassen und die Mütter hineinholen ins Arbeitsleben, weil man könnte ihre Fähigkeiten ja irgendwie nutzbar machen. Konservative Position, traditionelle Rollenverteilung, wissen wir schon, kommt jetzt halt schwer unter Beschuss durch Lissabon. Also dieses Ziel, von dem wir alle gesprochen haben, Kleinkindbetreuung unter 3 Jahren, das mehr oder weniger funktioniert, das ist ein EU-Ziel, Lissabon-Vertrag, kann man nachlesen. Da steht drin, jedes EU-Land hat sich dazu verpflichtet, 33% der Kleinkinder dort in Kleinkindbetreuung zu betreuen. Und dann sind Österreich, Deutschland und andere komplett in Zugzwang gekommen. Haben wir nicht, müssen wir jetzt aus dem Boden stampfen. Das meine auch mit unhinterfragt, einfach halt hinterher zu sein, weil die EU uns diese Maßnahmen vorgegeben hat und warum. Frauen sollen irgendwie in den Erwerbsprozess einsteigen und das BIP, sozusagen das Nationalprodukt des Staates erhöhen. Es geht immer, immer, immer um Wirtschaft. Es geht nicht um die Familie. Es geht nicht um das Wohl der Frauen. Es geht nicht um das Wohl der Kinder und der Väter. Es geht darum, die Wirtschaftsproduktion zu steigern. Die sozialdemokratische Position sagt eh, die Konservativen sagen, Mutter muss der Familie zur Verfügung stehen, Sozialdemokraten sagen, Mutter muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist so grob gesagt jetzt mal der Unterschied. Und die Europäische Union sagt, wir brauchen den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, weil sonst können eben die Frauen wieder nicht arbeiten. Und dazu erlässt sie bestimmte Verträge, denen sich die Staaten unterwerfen, die Einzelnen. Es ist ja so, dass die einzelnen Staaten ganz wenig Autonomie haben noch, ja, in der Gesetzgebung. Die EU hat bis zu 80% im Grunde der Gesetzgebung übernommen. Also die einzelnen Nationalstaaten haben ihre Souveränität größtenteils doch an die EU abgegeben. Das ist auch etwas, was wir nie so bewusst haben, aber dem haben sich die Staaten sozusagen unterworfen. Weil wir sich da hinausreden, ja, ich meine, die sind ja alle beigetreten auch bei der EU, es ist nicht so, dass das ein Muss ist oder sonst etwas, es unterliegt einer bestimmten Ideologie und bestimmten Maßnahmen, bestimmten Verpflichtungen, denen sich die einzelnen Staaten unterzogen haben. Aber eben jetzt Familiengründung, wie auch immer sie stattfindet, ich sage Familiengründung mit Geburt eines Kindes kommt man schon durch, ganz unter anderem Druck, als wenn man allein lebt, das ökonomische Existenzsicherung. Ja? Wie Existenzsicherung plus ein Familienleben, über die Formen kann man streiten, existieren kann und also wirklich positiv bewerkstelligen werden kann, das ist nicht gelöst. Also wir sind jetzt im größten Dilemma, es wird statt besser halt schlechter. Erwerbssystem und Familie schlagen einander. Ja? Also sie funktionieren nach einer ganz unterschiedlichen Logik. Hier Familie, das braucht Empathie, das braucht Zeit, das braucht Zuwendung, das braucht eine andere Art von, ist chaotisch, Kinder werden krank, Eltern werden krank, das ganze System bricht sofort zusammen. Während das Erwerbsleben erwartet, dass wir funktionieren. Und zwar, das ist auch dieses Maschinendenken. Also ich nenne es inzwischen die Familienmaschine und die Arbeitsmaschine. Die müssen sozusagen immer wie so Zahnräder ineinander greifen und zwar ohne Reibung. Weil das geht nicht. Sie wissen eh, mit den Zahnrädern, wenn er uns ausfällt, nachher haben wir gleich einen Paralatsch. Also das soll, darüber haben wir schon vorher gesprochen, das soll einfach gehen. Also das sind schon so bestimmte ideologische Annahmen, ja, dahinter, denen wir uns alle klaglos hier unterwerfen. Und deswegen sind wir auch alle so unglücklich damit und sozusagen so ein großes Unbehagen. Wieso muss man das? Und das funktioniert aber gar nicht. Wir müssen es aber trotzdem, also die Kriterien des Kosten-Nutzen-Kalkül, das ist das, so funktioniert die Wirtschaft. Es geht nur Kosten-Nutzen-Profit, Punkt, aus. Ja, nicht nach deiner persönlichen Findigkeit. Und eben Konkurrenzdenken, das ist das Grundprinzip, während Familie, Ort der Stabilität, Zuwendung und Empathie ist. Das geht nicht, das hängt nicht zusammen. Und außerdem eben bringt sich die Arbeitswelt in die Familiensphäre vor. Also ich habe eben in den USA, lebe seit 4 Jahren in den USA, die arbeiten durch. Es gibt kein Wochenende mehr. Es hat jeder eigentlich einen Zweitjob. Wenn ich frage, na, wann geht es denn auf Urlaub? Wie gehe ich auf Urlaub? Also Urlaub haben sie nur von Europa gehört. Die haben 5 Wochen Urlaub. 4 Wochen, 5 Wochen. Wie machen die das? Freitag machen die Schluss, die gehen ins Wochenende. Dann habe ich gesagt, ja, die gehen ins Wochenende. Und das können sie sich gar nicht mehr vorstellen. Es gibt überhaupt keinen geschützten Raum mehr. Es wird ununterbrochen gearbeitet. Wenn es im Auto ist, man sagt, es ist im Auto. Ununterbrochen. Also man arbeitet weiter zu Hause, am Wochenende wird weiter gearbeitet und das ist, gilt eigentlich als Selbstverständlichkeit. Also working hard, ja, ist der Slogan. Und was ich auch gemerkt habe, die Kritik daran, also das wird sofort unterbunden. Also da ist so wenig Widerstand da. Es gibt auch bei Wall Street, es gibt einzelne Stimmen. Bei uns gibt es ja auch also inzwischen sehr viel an Alternativ. Sprechen auch über Ökonomie. Also Ökonomiekritik ist seit 2008, wird schon viel darüber gesprochen, Gemeinwohlwirtschaft oder ATTAC und so weiter. Und dort ist das ganz und gar unterdrückt, kommt jetzt im Vorwahlkampf ein bisschen wieder vor mit dem Bernie. Ja? Das ist so ein richtiger alter Linker, würde man sagen. Ein Sozialdemokrat, eh harmlos. Ja? Aber die dortige Verhältnisse, ein Sozialist. Und da kommt viel, also alles wendet jetzt wirklich nach rechts und links, Trump und oder Bernie. Und das Unbehagen ist riesig und das äußert sich jetzt plötzlich. Ja, das ist ganz interessant, wo sonst einfach wenig, sie gehen ja auch nicht auf die Straße. Vereinbarkeitslüge, deswegen nenne ich das die Vereinbarkeitslüge. Es wird suggeriert, dass es geht, aber es geht nicht. Der Zwiespalt ist einfach zu groß. Eben Männer kommen aus dem Radl auch immer heraus, weil es wird einfach immer suggeriert, sie müssen Karriere machen. Und aus Studien so wissen wir nur Männer, die sich wirklich aktiv dem entgegenstehen und die aktiv ein anderer Vater sein wollen, nur die entkommen dem, sozusagen die Matriarchalen Männer. Und da haben wir auch drüber gesprochen, Vorredner, Bedürfnisse der Kinder müssen eben an die Arbeitswelt angepasst werden. Das ist ja sozusagen, das ist die Perversion, würde ich sagen. Es ist nicht einmal mehr zynisch, es ist einfach Perversion, dass wir alle uns müssen, deswegen auch das Zeitmanagement, das ist einfach nur unglaublich ist. Man ist ja wirklich nur noch am Hetzen, das Kind in der Früh aus dem Bett reißen, in die Arbeit rennen und dann immer diese Abholzeiten. Also es ist eigentlich ein Hin und Her und ein Gerenne pausenlos, es muss auch alles funktionieren und wenn das Kind aber nicht in der Kindertagesstätte, wo auch immer es gerade ist, nicht da bleiben will, kommt man halt in fürchterliche Probleme sofort. Ja. Also da gibt es keine Flexibilität, da gibt es einfach nichts. Die Gesellschaft, das ist eben das, was der Politik so vorwirft, dass sie sagt, geht alles oder Frauen sollen Kinder haben und sie können alles vereinbaren. Und sie können es aber nicht, und die Oberschicht kann es besser, weil sie kann delegieren, sie können zukaufen. Die Mittelschicht kann das nicht, die können sich das einfach nicht leisten. Und dann haben Frauen immer wieder das Gefühl des individuellen Versagens. Ja, nur ich schaff's nicht, alle anderen schaffen es doch. Und da gibt es so Bücher wie von der Sandberg, was weiß ich, Having It All, also eben alles, man kann eben alle merken von Microsoft, die sie. Man kann alles haben, ja, das geht ja eh, was tut's denn ihr? Ich meine, sie hat ein Einkommen, das sehr hoch ist, davon kann die Normalfrau nur träumen. Und selbst das, man kann nicht unendlich delegieren. Irgendwann muss man schon selber Art aus sein. Ja. Das heißt, also geht nicht. Arbeitswelt unterwirft uns alle einer Maschinerie, die eben menschenunwürdig im Grunde ist. Und auch, ich sage Geschlechterverhältnisse, es trifft unterschiedlich. Ja. Die Väter sind betroffen, aber die Mütter sind die Hauptbetroffenen. An ihnen bleibt einfach erwiesenermaßen statistisch nachgewiesen, selbst wenn sie die Einstellung alle geändert haben, sie sind fürs Management verantwortlich vor allen Dingen. Sie haben alles im Kopf, jeden kleinsten, man sind ja so viele Details, jedes Kind mit dem Arzt besuchen, dieses und jenes Geschenke besorgen. Dienstenurlaub vorbereiten, dieses und jenes, das sind so viele Dinge mit zu tun, pro Kind dann wieder alles extra. Also Väter haben das selten alles im Blick. Also deswegen sagen sie dann immer auch so groß, ich könnte das tun. Ich habe ein Interview gelesen von einem Manager in der Zeitung am Ende seiner Karriere, und sagt er, naja, ich hätte die Karriere nie machen können. Wenn, also ich habe meine Kinder leider überhaupt nie, selten gesehen. Ich hätte meine Care nie machen können, wenn meine Frau nicht das Ganze gemanagt hätte. Stellen Sie sich das vor, dass eine Frau sagt, also ich habe meine Kinder auch selten gesehen. Mein Mann hat das schon irgendwie hingekriegt. Das geht nicht. Ja? Also sie darf so etwas, da dürfte sie niemals sagen. Und in diesen Vorstandsetagen und Wohnungen ist erwiesenermaßen die Kinderrate sehr niedrig. Also die Vorständinnen und Manager, die haben oft keine Kinder. Also der Preis dieses Art Verständnis von Gleichberechtigung und sage ich dazu, ist auf Kinder meistens zu verzichten. Das tun sie, weil es geht nicht. Und auch jede Frau sagt dann, von mir wird eh mehr erwartet. Ja, ich muss ja immer da sein. Also wenn eine Frau sagt, ich muss wegen Kind, wenn der Vater in Führungspositionen sagt, ich muss jetzt wegen Kind, dann sagt man, der kümmert sich aber. Also das wird ganz sofort unterschiedlich ausgelegt. Männer und Frauen werden immer unterschiedlich gemessen. Da kann sich die Frau noch so anstrengen. Das ist wie die Karotte vor der Nase die ganze Zeit. Sie kann dann immer hinterherrennen, aber sie wird es nie schaffen. Ja? So wie die Rassendiskussion, Schwarze können sich noch so anstrengen. Sie werden nicht als Weiße behandelt. Niemals, niemals. Ja. Gut, Vereinbarkeitslüge auch. Fragen kennenlernen, das ist ein Verhandeln zwischen Mutter und dem Staat. Organisation haben wir auch gehört. Qualitätsvolle Kinderbetreuung und die christliche soziale Position sagt, es ist so wie dieses Drei-Phasen-Modell noch immer irgendwie zuerst zu Hause sein und dann halbtags einsteigen und dann Ganztag. Man sieht sie an den Zahlen, ich habe sie gerade wieder gesehen. Frauen sind wirklich im größten Maße Teilzeitbeschäftigt, viel höher. Also bei Männern gibt es kaum Teilzeit. Und manche auch wirklich nur 10, 20 Stunden. Und sie können das ist eben die Krux, ja? Das ist eben genau das. Sie können das niemals aufholen, also erstens verlieren sie an Zeit. Sie können diesen Karriereschritt nicht mehr machen, den die Männer inzwischen gemacht haben. Und die Rechnung wird spätestens bei der Pension serviert. Da haben sie dann bis zur Hälfte der Durchschnittspension der Männer. Also es hat einfach Konsequenzen, wurscht, wie sie sich drehen. Ich habe dazu in der Schweiz auch einen Vortrag, das ist in einer Mutterfalle, wurscht, wie sich die Mutter hin und her bewegt. Am Schluss ist es einfach immer eine Falle. Es sind Optionen mit unannehmbaren Möglichkeiten. Also, Hausfrau sein, nichts verdienen, keine Pension oder Teilzeit. Oder Vollzeitberufstätig, dafür ist der Preis halt, dass man drauf geht quasi. Ja, also diese totale Überlastung. So, jetzt kommen wir woanders hin. Und zwar zum materiellen Verständnis von Familie. Oh Gott. Okay, und wir haben ein bisschen später angefangen, oder?
Weil wir pünktlich beim Mittagessen sein müssen.
Auch vielleicht.
Okay, gut, das schaffen wir. Also Beispiele habe ich mir nicht gesagt, es gibt sie, man kann sie nachlesen, sie sind überall, nur hier nicht. Das Verständnis ist, gehört zu einer Gruppe und die Verwandtschaft definiert sich über die Mutter. Also alle, die mit der Mutter verwandt sind, gehören zur Familie. Das heißt, die Mutter, die Kinder, also Brüder wie Schwestern, Kinder der Kinder, die eigenen Brüder der Mutter. Leben, Matrilinearität ist es eben, dann man lebt in räumlicher Nähe, entweder in einem Haus, zum Beispiel in einem Kabaut, in so einem Langhaus, man baut immer an, ja. Oder in der Nähe, in Afrika zum Beispiel, dass man einfach in der Nähe wohnt. Eheliche Bindung entspricht nicht der ehelichen Bindung in hiesigen Breiten. Sie ist weniger dauerhaft, kann lang dauern, muss nicht institutionalisiert. Erotische Beziehung gilt als privat. Ja. Bei den Mosur haben sie den schönen Brauch der Besuchsehe. Also sie ist verheiratet, er kommt über Nacht und geht wieder in der Früh. Und zwar zu seinem Clan. Also er fühlt sich sozusagen auch nur seinem Clan verpflichtet, das ist sein Mutterclan. Und das stärkste Mann-Frau-Paar ist das Bruder-Schwester-Paar. Der Bruder ist nämlich der soziale Vater der Kinder. Also die Kinder seiner Schwester, das sind seine Kinder. Nicht seine biologischen Kinder. Ja? Das heißt aber nicht, dass sie es nicht wissen, sie wissen das sehr wohl. Nur die Verwandtschaft geht über die Mutter. Also daher ist die Bindung überhaupt nicht so da. Sie haben keinen Mutterkult, sprich Mutterschaft teilt sich auf. Nicht die einzelne Mutter ist verantwortlich, sondern die Schwestern, die Geschwister, die Tanten, alle im Prinzip im Clan. Das geht so weit, dass ich hatte eine Kollegin, die ist aus Ghana und die hat gesagt, bis zum sechsten Lebensjahr zum Schluss, wer ihre Mutter ist. Also sie hatte fünf Tanten, also fünf Mütter. Sie dachte, sie hatte fünf Mütter. Und dann hat man sie aufgeklärt, dass nur eine davon ihre biologische Mutter ist, war sie schwer enttäuscht. Also das Punkt ist, es wird nie die Mutter, also wie bei uns, nicht? Am Spielkasten passiert immer, wo ist die Mutter? Alle im Clan sind verantwortlich für dieses Kind. Die Frau, also die erste Frau steht dem vor, ist auch nicht hierarchisch, also sie entscheidet nicht. Sie ist die Ratgeberin, die am Schluss vielleicht das Wort hat, die alles zusammenhält. Auch der Besitz der Familie gehört allen. Es ist überhaupt kein nur mir gehört, nur mir gehören, dieses Kind gehört mir, dieses nicht. Ja. Alle Kinder gehören dazu. Es ist also viel größer, viel weiter. Man hat es ja bei Professor Keller schon in einem Vortrag gesehen. Das ist alles ein viel weiterer Begriff. Also sie nennen sie auch alle Mütter. Ja. Dann kommen wir zur materialen Vaterschaft. Da sieht man einen Vater, das ist ein Musuo-Vater. Also die Musuo leben in Südchina und sind ein kleines Volk dort, leben an einem schönen See. Die sind sehr eben sehr gut, auch erforscht. Männer tragen Verantwortung für Schutz nach außen, aber ohne Macht über andere und hierarchische Verhältnisse. Das ist etwas, was für Anthropologen und Historiker und überhaupt immer, wenn sie dieses Phänomen gesehen haben, es gibt Männer, aber die herrschen nicht. Das ist ganz schwer verständlich. Also, ich erinnere mich an die minoische Kultur auf Kreta. Das ist historisch das letzte Matriarchat für Europa. Da hat ein König geherrscht, der hat Minos geheißen. Aber er hat nicht geherrscht. Er hat im Clan wurde Entscheidung gefällt, er hat sie nach außen getragen. Männer sind dort, die Botschaften nach außen tragen zum nächsten Ort oder zu den nächsten. Aber sie entscheiden nicht. Das ist der große Unterschied. Und das ist sozusagen immer wieder auch von Wissenschaftlern sogar selber falsch interpretiert worden, bis sie das dann verstanden haben. Also wirklich, Patriarchat versteht nur Hierarchie, als ob das Gott und Natur gegeben sei. Ja, sozialer Vater, damit stellt der Vater auch ein Modell einer nicht-muttermörderischen Männlichkeit dar. Die von euch Therapeuten sind, kennen das Modell mit Freud und Jung und Co. Also autonom werden für einen Mann jetzt in der Männlichkeitsentwicklung bedeutet, sich zu lösen und zwar in muttermörderischer Weise von der eigenen Mutter. Man muss nicht nur die Mutter ablehnen, so hat das Weibliche und überhaupt alles Emotionale. Das müssen diese Männer hier nicht. Sie müssen nicht abwehren, Emotionen, um als Männer wahrgenommen zu werden. Ja, Milan Kabau, die haben da das ADAT, so heißt das, Leben nach sozialen Prinzipien und Werten, die in der Bedeutung der Mutter verankert sind. Also Verantwortung füreinander ist sozusagen das Paradigm, das Grundparadigm. Wir sind verantwortlich für eine Mutterlichkeit, steht für alle, wir muttern einander. Ja, das ist im Prinzip, was ich schon gesagt habe. Aber es geht nicht um Macht über andere, ich muss auch das immer wieder sagen. Es geht um Fürsorge füreinander, im Sinne von Zugehörigkeit und Teilen. Es ist wie sie sagen, we think as a body, also organisch. Wenn irgendwas mit diesem Body nicht stimmt, müssen wir alle schauen, wie wir das austarieren. Es gibt auch Konflikte dort natürlich, es gibt auch solche, die ausziehen und andere Gemeinschaften. Es ist nicht so, ich will nicht darstellen, dass das irgendwie auch da nur Harmonie herrscht. Ja? Die haben schon auch Konfliktlösungsstrategien und manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Mutterschaft ist kollektives Prinzip der Sorge und erotischen Beziehungen sind eben nicht Teil des Familiengefüges, sondern privat. So würde man dann sagen, so schaut, das sind die Kasi in Indien, Ostindien, so schaut das aus, wenn Sie sehen können, vorne so eine ältere, das ist die älteste im Clan und da stehen dann so viele Kinder herum. Und im Hintergrund Mütter, Schwestern, Geschwister, Brüder, man weiß es nicht genau, es erinnert auch an die Bilder von der Frau Keller. Niemand lacht da irgendwie in die Kamera und alle stehen durcheinander. Ja? Also durcheinander in unserem Sinne. Ja? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wie sehen sie aus? Also sie sind nämlich, ich würde es nur sagen, alle diese materialen Gesellschaften sind unter Druck, also entweder ökonomisch oder politisch oder durch Missionstätigkeit. Wir wollen, was ihr da habt an Familie ist nichts, ihr müsst eine richtige Ehe einführen, also auch Kleinfamilie, Marktwirtschaft, der Tourismus. Bei dem Mosul, da kommen die Han-Touristen, die Chinesen hin und sagen, die Frauen hier suchen sich doch freie Liebe, ja, suchen sich doch die Männer selber aus, ich zahle dir was. Also sie verstehen freie Partnerwahl, Frauen als Prostitution. Also da, die sind bereits unter mordsmäßigem Druck, ja, leiden an den hiesigen Verhältnissen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen geschildert. Scheidungen, Trennungen führen immer zu Verlust. Wenn es nur zwei Besuchsversorgung gibt, dann ist der eine weg. Das ist dann schon sehr tragisch. Wirtschaftliche Probleme. Es gibt eben keine Optionen. Also es wird uns auch niemand irgendwie genau sagen, was wir sonst tun sollen, außer Kleinfamilie. Und auch etwas, was einfach nicht erlaubt ist, die Rückkehr in den elterlichen Haushalt. Also viele können jetzt gar nicht mehr, auch wenn sie arbeiten, ihr Auskommen haben, dann gehen sie nach Haus und zum Beispiel viele sind gezwungen, nach Haus zu gehen. Das wird das Eingeständnis A, des Versagens. A, ja, schafft es nicht, muss wieder heim zur Mutter. B, ist auch, widerspricht wirklich ganz diesem Bild von Autonomie und Erwachsenheit, das wir haben. Erwachsenheit bedeutet immer wegzugehen. Ja, die Amerikaner schicken ihre Kinder mit 16 schon weg ans College und die sind dann einfach weg. Ja. Jede Rückkehr ist irgendwie nicht mehr erlaubt. Also das ist sozusagen das komplette Gegenmodell zur Matrilinearität, wo die Eltern oder alle, die die Kinder werden kommen, auch einen Rückhalt haben. Ja, das Menschenmaterial des Wirtschaftssystems, ja, auf das hin werden einzelne Menschen heruntergewürdigt. Wir haben das auch jetzt ein bisschen gehört, wie sehr man darunter leidet. Und auch Kleinfamilie, also dieses System erzeugt abhängige Menschen, also Addict, ja, also drogenabhängig, Alkohol, Esssucht, Kaufsucht und. Dieses ganze Modell, das wir haben an also diese enge Mutter-Kind-Beziehung, die ja total schief gehen kann, also neurotisierend sein kann, oder dieses zu viel, zu wenig, also dass da auch keine Wahl ist, ich kann ja nicht zu anderen Tanten gehen, ich habe nur diese Mutter, und wenn die Mutter, viele Mütter versagen, viele Mütter können sie nicht gute Mutter, ja? Sind nicht einfach angeboren, und viele Väter können es auch nicht, aber wir sind hilflos sozusagen als Kinder dem ausgeliefert, weil niemand anderer da ist. Das heißt, das ist das ideale, wie es eigentlich gesagt hat, das ideale Menschenmaterial für eine Konsumgesellschaft, die natürlich nicht eben darauf aus ist, dass es sozusagen eine Verlängerung von Abhängigkeit gibt, indem man immer kaufen muss zum Beispiel oder sonst sich irgendwie immer wieder in diesem System bewegen muss. Machen selber an Möglichkeiten und Personen um sie herum, die sie selber unterstützen, damit sie überhaupt diese Arbeit leisten können. Und das ist halt einfach, was man zu wenig